NDR Info. Redezeit.
(08000) 441 777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann und wir reden heute Abend über ein Verhältnis. Wir reden über das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken, nicht zu verwechseln mit den Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Denn das wissen wir, da wird der Ton immer rauer auf dem politischen Parkett. Wir wollen heute Abend über das Miteinander reden zwischen Deutschen und Türken. Wie steht es um das Verhältnis dieser beiden? Und auch, wie ist die Stimmung bei den Deutschlands Türkei-Stämmigen. Die Frage an Sie, wie erleben Sie das Verhältnis zwischen Türken und Deutschen? Wie belastet ist das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken aufgrund Erdogans Politik? Darüber wollen wir reden. 08000 441 777.
Die Demonstration jetzt, die war ja verhältnismäßig harmlos, aber es gibt ja eben auch so ein paar Gruppen, die ein bisschen aggressiver vorgehen. Man kann ja nur noch zusammenfinden, wenn man miteinander spricht. Und nicht, wenn man sich gegenseitig auf der Straße dann nur bloß blöd anmacht oder so. Ne?
Die Verwaltung von deutscher Stadt ist so klug, hatte so viele Einsatzkräfte in Köln, dass keine Konflikte zwischen beiden Parteien stattgefunden haben. Aber mit meinen türkischen Kollegen oder deutschen Kollegen, wenn ich rede, ich sehe beide, sie versuchen friedliche Art und Weise miteinander umzugehen.
Also ich glaube, dass die auch unsicherer sind, obwohl sie Türken sind. Ne? Die sind ja teilweise auch hier geboren, die jüngeren Leute einfach. Also das ist schwer, so zu sagen einfach, wie stehen sie dazu?
Wir haben die Meinungsfreiheit und wir wollen das halt auch alles und die Demokratie so behalten.
Ich glaube nicht, dass sich da zwischen den Leuten ein großer Spalt auftut. Dafür leben wir auch in der Demokratie, um zu sagen, was man denkt. Man kann auch zwei Meinungen haben, deshalb muss man sich ja trotzdem nicht gleich an die Gurgel gehen.
Felix Tenbaum sammelte erste Stimmen zu der Frage, wie belastet ist denn das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken vor dem Hintergrund Erdogans Politik. Zu Gast heute Abend ist Professor Udo Steinbach. Er ist Experte für den Nahen und Mittleren Osten. Guten Abend, Herr Steinbach.
Schönen guten Abend.
Herr Steinbach, ich habe in der Moderation, in der Begrüßung gesagt, wir trennen das einmal, das, was auf dem politischen Parkett passiert und das, was zwischen den Deutschen und den Türken hier im Land passiert an Stimmung. Kann man das Ihrer Meinung nach trennen?
Nein, das kann man nicht trennen. Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken sowohl in Deutschland und der Türkei als auch in Deutschland selbst, das hat einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehungen zwischen beiden Seiten.
Hat es auch Einfluss auf Erdogans Politik?
Ja, das wollte ich gerade hinzufügen. Nicht unmittelbar vielleicht, aber meine Vision ist, dass von den hier lebenden Türken, vor allen Dingen denen, die Erdogan kritisch gegenüberstehen und von der zivilen Gesellschaft, die ja in der Türkei sehr stark ist, die ihre Ableger in Deutschland hat, dass davon ein Druck ausgeht, früher oder später die Türkei auf den Weg der Demokratie zurückzubringen.
Mustafa Yoldaş ist 39 Jahre alt, kam mit 10 Jahren nach Deutschland. Sein Vater war Gastarbeiter und holte ihn dann nach Deutschland. Bis dahin bei den Großeltern gelebt, ist heute Allgemeinmediziner in Hamburg. Guten Abend, Herr Yoldaş.
Guten Abend.
Herr Yoldaş, was hat Sie, 10 Jahre sind Sie, mit 10 Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen, was hat Sie politisch geprägt?
Ich habe bei meinen Großeltern gelebt, bis ich die Grundschule beendet hatte. Und meine Eltern waren schon hier als sogenannte Gastarbeitergeneration. Und ursprünglich war die Intention, dass ich in der Türkei hätte Lehrer werden sollen. Aber aufgrund der politischen Unruhen, die es gab und dem Militärputsch, der dann 1980 erfolgt ist, haben sie einfach Angst um mich gehabt und haben mich dann nach Deutschland im Rahmen der Familienzusammenführung geholt. Und hier bin ich den Weg des Mediziners gegangen.
Meine Frage war, was hat Sie politisch geprägt? Sind Sie politisch eher deutsch geprägt oder politisch türkisch geprägt?
Also ich habe jetzt von den vier Jahrzehnten, die ich hinter mir habe, 3 in Deutschland und 1 in der Türkei verbracht. Ich bezeichne mich gerne als anatolischen Hanseaten. Ich lebe gerne in Deutschland, weil es meine Wahlheimat ist, aber ich habe auch Wurzeln in die Türkei. Und ich bin ein Opfer einer Militärintervention gewesen 1980 und deshalb schätze ich die Errungenschaften einer demokratischen Gesellschaft.
Sind Sie Erdogan-Anhänger?
Ich bin, ich unterstütze oder ich schreibe ihm seine Verdienste zugute. Ich bin aber nicht unkritisch. Wenn man aber die Verdienste und seine Fehler auf eine Waage stellt, dann würde ich sagen, überwiegen seine Verdienste für das türkische Volk.
Wann würden Sie sagen, war das mit den Verdiensten, wann ist es umgeschlagen, wo Sie sagen, da bis dahin gab es Verdienste und von da ab sehen Sie Erdogan kritischer? Gab es eine Wende in Ihrem Kopf?
Also nach den Gezi-Protesten ist so ein Umschwung in der türkischen Gesellschaft passiert, eine gewisse Polarisierung, die ich auch hier wahrnehme. Ich finde es bedauerlich, weil bis zu den Gezi-Protesten hat die Türkei einen schwindelerregenden Reformprozess hinter sich gebracht, wirtschaftlich, politisch. Die AKP-Regierung war es, die die Todesstrafe 2005 abgeschafft hatte, die es in den 70 Jahren unter der kemalistischen Ära immer gegeben hat. Und ich habe mich gefreut, dass das Militär entmachtet worden ist, dass wir im Hinblick auf eine Demokratisierung unter einer islamisch-konservativen Partei stolz sein konnten. Auch Erdogan war es, der die Kopenhagener und Maastrichter Kriterien in einem schwindelerregenden Zeitraum für die Türkei übernommen hat, während es die pro-westlichen kemalistischen Regime in den 70 Jahren davor nicht geschafft haben.
Wenn wir aktuell schauen, wie empfinden Sie Erdogans Tonlage in den letzten Wochen?
Also ich würde sagen, dass natürlich die Rolle der Medien hier gewichtig ist. Ich nehme hier im Moment eine sehr unpopuläre Position ein für einen Menschen, der dauernd gebasht wird, weil man das Gefühl hat, das haben wir auch heute Abend bei den Nachrichten gehört, er steht an erster Stelle, seine Äußerungen stehen an erster Stelle. Er wird hier als jemand dargestellt, der autokratisch, diktatorisch vorgeht. Aber die Menschen, die ihn 12-mal in Folge gewählt haben, müssen doch irgendetwas an ihm finden, was die Popularität ausmacht.
Das werden wir klären, denn es haben ihn auch die Türken in Deutschland gewählt, mit hohem Anteil die AKP und damit Erdogan. Ich muss noch sagen, dass Sie Vorsitzende der Schura sind, das ist der Rat der islamischen Gemeinschaften. Und ebenfalls zu Gast, zugeschaltet aus Stuttgart, ist Gökay Sofuglu. Guten Abend, Herr Sofuglu.
Guten Abend.
Sie sind in Deutschland seit wann?
Seit 1980, und Sie sind, einen Monat nach dem Militärputsch.
Sie sind Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinden in Deutschland, zugleich SPD-Mitglied. Sind Sie Erdogan-Anhänger?
Nein.
Wie kann man das sein, als Türke heutzutage? Man hört immer nur, es gibt nur Anhänger.
Nein, man hat das Gefühl, jetzt gerade auch in Deutschland, dass die Türkei aus Erdogan besteht. Und dass alle Türken Erdogan-Anhänger sein müssen, dem ist das nicht so. Es gibt in der Türkei eine starke Opposition, sehr viele Menschen, die in der Opposition sind, die trotz vieler Hindernisse in den letzten Jahren ihre Oppositionarbeit wahrgenommen haben. Man kann darüber diskutieren, gut oder schlecht. Aber es ist falsch, dass man, wie gesagt, die Türkei nur über Erdogan diskutiert. Und was leider in den letzten Tagen auch passiert, dass zum Beispiel letzten Sonntag eine Kundgebung von CHP in Istanbul war, bei der Hunderttausende Menschen teilgenommen haben. Und vorgestern hat HDP in Diyarbakır eine Versammlung gehabt, davor in Izmir, es waren Forderungen natürlich für die Demokratie, aber gleichzeitig haben sich die Menschen gegen den Putsch gestellt. Diese Opposition existiert in der Türkei, die aber im europäischen Rahmen sehr wenig wahrgenommen wird. Es wird leider auch in den türkischen Medien sehr wenig wahrgenommen. Es ist so, dass alles, was Erdogan oder seine Minister, Ministerpräsident und andere Minister machen, wird sehr schnell live übertragen, während die Demonstrationen, Kundgebungen, Pressemitteilungen leider gar nicht berücksichtigt werden.
Herr Steinbach, Sie sind der Experte in dieser Runde. Stimmt das, dass die Opposition, dass es diese zwar gibt, aber die westlichen Medien sie nicht wahrnehmen?
Ja, das trifft zu. Allerdings muss man sagen, dass die Opposition, die beiden oder drei Oppositionsparteien, nicht wirklich so eindrucksvoll sind, dass man viel von ihnen berichten könnte. Man hätte mehr von den Demonstrationen berichten müssen, aber insgesamt gesehen ist eben eines der großen Probleme der Türkei in den letzten Jahren, ist die Schwäche der Opposition. Das heißt, sie ist in der Gesellschaft nicht verankert, sie hat nicht die richtigen Themen, sie emanzipiert sich nicht genug von dem Kurs der Regierung. Natürlich hat sie es schwer gehabt in den Wahlen im letzten Jahr. im zweiten Wahlgang im November 2015, da ist sie nachhaltigst blockiert worden. Ihre Wahlveranstaltungen wurden bedroht. Einige konnten gar nicht durchgeführt werden, weil eben die politischen Führer massiv auch physisch bedroht worden sind. Und die HDP, die Partei also, die doch irgendwie verheißungsvoll war und ist deswegen, weil sie versucht, eine kurdische Partei zu sein und zugleich in die türkische Gesellschaft hineinzuwirken. Diese HDP hat man systematisch in die Falle der PKK, also des Kampfes zwischen dem türkischen Staat und der PKK, gebracht, sodass sie massiv oder erheblich jedenfalls an Stimmen verloren hat.
Wenn wir mal wieder den Blick zurück nach Deutschland, wo Türken und Deutsche miteinander leben, Herr Joldasch, würden Sie sagen, das Klima zwischen den beiden hat sich verändert, seitdem Erdogan die Nachrichten bestimmt?
Ja, es ist natürlich schon bemerkenswert, dass einem gewählten Präsidenten einer Republik eine Live-Rede untersagt wird hierzulande, während der PKK-Chef auf einer Großleinwand hier reden darf in der Kölner Arena. Also eine Terrororganisation, die in den letzten 40 Jahren 40.000 Menschen auf dem Gewissen hat, nicht nur Türken, sondern auch Kurden, die nicht so denken wie die PKK.
Herr Joldasch, ich habe eine Bitte für die gesamte Sendung. Wir machen keine Schuldzuweisungen und auch keine Vorwürfe. Meine Frage war, haben Sie das Gefühl, sich das Klima zwischen Deutschen und Türken verändert, seitdem Erdogan in den Nachrichten so weit vorne steht?
Ich versuche darauf eine Antwort zu geben, weil ich meine, dass man in Bezug auf den Willen des türkischen Volkes hier nicht respektvoll gegenübertritt, dass man in den Medien so berichtet, als ob die Türkei nun mittlerweile das 17. Bundesland hierzulande wäre, weil man im Grunde genommen nichts anderes findet, außer in den ersten Schlagzeilen gleich mit Erdogan-Bashing anzufangen. Die Türkei war, wenn wir ehrlich sind, noch nie ein idealer demokratischer Staat. In den 85 Jahren war sie es nicht. Aber sie ist in Bezug auf die Freiheiten von den Kurden, in Bezug auf die wirtschaftliche und politische Orientierung der Türkei in Richtung Europa unter der Erdogan-Regierung am weitesten fortgeschritten.
Was meinen Sie, wenn Sie sagen, die Türkei war noch nie ein idealer demokratischer Staat?
Also Sie müssen sich vorstellen, es gab 1960, 1971, 1980 und 1997, wenn wir das als inoffiziellen Putsch bezeichnen, vier Militärputsche in der Türkei. Und jedes Mal hat das Militär sich veranlasst gesehen, jetzt mit Ausdruckzeichen, die türkische Demokratie neu zu justieren. Mhm. Und der Kemalismus war das Problem, die Ideologie des Kemalismus, eine Uniformität in der Gesellschaft zu platzieren, wo linke, religiöse Menschen, ethnische Minderheiten keinen Platz haben. Und Erdogan hat diesen Freiraum in den ersten 10 Jahren seiner Amtszeit gewährt. Darum lieben die Menschen.
Die ersten 4 Jahre, da kann ich zustimmen, aber die 10 Jahre nicht. Die ersten 4 Jahre waren wirklich die Reformjahre, die auch sehr viele unterstützt haben, Europa unterstützt hat. Aber ab dem zweiten Legislaturperiode der AKP-Regierung hat sich die Stimmung und auch diese Praxis total verändert. Es wurden die Linken ausgegrenzt, die Liberalen wurden ausgegrenzt. Und also man muss, wenn man jetzt wirklich in der Analyse der AKP-Regierungen ist, dann muss man wirklich in 3 Teilen das analysieren. Einmal wirklich die erste 4 Jahre, zweite 4 Jahre und die dritte 4 Jahre, die sind wirklich unterschiedlich.
Nehmen wir mal die dritten 4 Jahre, in denen befinden wir uns ja gegenwärtig.
In der vierten sind wir jetzt gerade.
In der vierten, genau. Würden Sie denn sagen, dass in dieser Phase Erdogan ein Demokrat ist?
Nein, wenn Herr Joldasch sagt, dass die Türkei noch nie demokratisch war, da kann man auch nicht unbedingt von demokratisch gewählten Vertretern sprechen, dann waren sie ja auch nicht unbedingt demokratisch gewählt. Es waren auch im Rahmen der türkischen Demokratie waren gewählt. Also wie gesagt, im Juni war eine Wahl in der Türkei, was AKP die absolute Mehrheit verloren hat. Und gleich im Anschluss, am nächsten Tag hat angefangen mit Terror. PKK hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Türkei wieder zu einem Terrorland geworden ist, nach dem wirklich 2 Jahre Ruhe, Friedensphase. Mhm. Und dann gab es halt im November nochmal diese vorgezogenen Wahlen, bei denen jetzt AKP wieder die absolute Mehrheit bekommen hat. Das sind, wie gesagt, die Themen, man kann sehr viel darüber streiten. Aber wieso haben die Entwicklungen in der Türkei so großen Einfluss auf das Leben in Deutschland?
Das ist unser Thema. Schön, dass Sie das darauf zurückführen. Wir reden heute Abend über die Frage, wie belastet ist das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken hier im Land? 08000 1000. 44177 ist unsere Telefonnummer. Erich Köhl aus Hamburg. Guten Abend, Herr Köhl.
Guten Abend.
Was meinen Sie als Antwort zu dieser Frage?
Ganz einfach. Deutschland ist ein Staat. Und es kann keinen Staat im Staate geben. Das heißt, die türkische Bevölkerung, die hier lebt, muss sich unterordnen. Ja?
Wie erleben Sie...
Hallo?
Ja, ich wollte Sie fragen, Herr Köhl, woran machen Sie denn fest, dass sich diese, dass sich die türkische Bevölkerung...
Ja, schauen Sie mal, ich war früher bis 2005 sehr viel in Harburg. Und da leben viele türkische Landsleute. Ja, und die sind alle freundlich und nett, bloß es kann auf keinen Fall von einem anderen Staatsmann Eingriffe hier in die Bundesrepublik geben. Wir sind ein Staat, ein demokratischer Staat. Türkei war nie ein demokratischer Staat. Nicht weniger die Türkei, sondern die Regierung.
Wir fragen mal Herrn Steinbach, Herr Köhl, da ist eben der Satz gefallen, da will ein Staat eingreifen in einen anderen Staat. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Hat Erdogan ein Interesse, hier möglichst viel einzugreifen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich denke, wir müssen ohnehin den Blick weiten, wenn wir auf diese Frage antworten. Wie ist das Verhältnis der Türken untereinander in unserem Lande? Was wir jetzt gesehen haben am letzten Wochenende, ist ja nur eine harmlose Variante dessen, was dramatisch sich in den 90er Jahren auf den deutschen Straßen abgespielt hat. Die türkische Gesellschaft ist fragmentiert. Das Thema Demokratie muss man sehr kritisch sehen. Das ist in der Diskussion gerade zum Ausdruck gebracht worden. Die Kurdenfrage hat seit den 90er Jahren die türkische Politik belastet, aber auch die Beziehungen zwischen den Menschen, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Wir haben die Proteste auf den Straßen erlebt 1993. Das hat dazu geführt, dass die PKK zur terroristischen Organisation erklärt worden ist. Und in der allerjüngsten Zeit hat es Ausschreitungen gegeben, auch in anderen Städten, wieder zwischen türkischen Nationalisten und Kurden bzw. PKK-Anhängern. Mhm. Also wir müssen davon ausgehen, auch für die Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft, dass die Verwerfungen in der Türkei angesichts der Vielzahl von Menschen aus der Türkei in unserem Lande auf unseren Straßen bzw. in unserer Politik ausgetragen wird. Wenn das gewaltfrei geschieht hat, ist das der normale Fall. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen, wie wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, wie wir sie untereinander ins Gespräch bringen und wie wir natürlich in der Türkei Einfluss nehmen, sei es die Kurdenfrage, sei es die Politik von Herrn Erdogan, dass die Türkei zu einem gedeihlichen Nebeneinander aller ideologischen Gruppen, weltanschaulichen Gruppen und ethnischen Gruppen wieder zusammenfindet. Nur wenn in der Türkei die Probleme gelöst werden, ist auch in unseren Straßen gesichert, ist in Deutschland gesichert, dass die Menschen sich nicht in die Haare geraten.
Das war schon ein Blick in die Zukunft. Wir gehen wieder zurück in die Gegenwart. Herr Sofoglu, Sie haben gesagt, die Stimmung unter den Türken in Deutschland haben Sie als sehr, sehr aggressiv, beschreiben Sie diese Stimmung. Woran machen Sie das fest?
Also ich erlebe gerade wirklich eine Spaltung innerhalb der türkischen Gesellschaft. Eine Spaltung, neue Art, die ich bisher noch nicht erlebt habe. Es gab natürlich Aleviten- und Sunniten-Konflikte. Es gibt Türken- und Kurden-Konflikte, die immer wieder diskutiert worden sind und teilweise auch auf den Straßen jetzt zum Ausdruck gekommen sind. Aber die jetzige Spaltung ist etwas, eine Spaltung der Menschen, die bis vor einigen Jahren ja zusammengelebt haben. Zusammen, nicht nur zusammengelebt haben, sondern alle Einrichtungen zusammen gebaut haben, alle politischen Arbeiten zusammen gemacht haben, alle wirtschaftlichen Entwicklungen gemeinsam gemacht haben. Und inzwischen ist auch ein Misstrauen unter den Menschen, die damals bis vor ein paar Jahren zusammengearbeitet und gelebt haben, jetzt einfach nicht mehr zusammen sind, weil jetzt AKP-Regierung sich mit Gülen-Bewegung zerstritten ist oder umgekehrt, dass Gülen jetzt in der Türkei versucht hat, einen Putsch auszuüben, dass jetzt plötzlich alle Gülen Anhänger, die mal damals waren, plötzlich AKP-Anhänger geworden sind. Also es ist gerade eine Vermischung, die ich, sage ich mal, als einer der Außenstehende aus dieser Clique auch nicht so ganz begreifen kann, geschweige, dass die Deutschen das begreifen sollen.
Wie sehr machen Sie sich denn Sorgen, dass dieser Konflikt auf deutschen Straßen, Sie haben das Wort aggressiv benutzt, nicht gewaltfrei ausgetragen wird?
Also man kann, ich denke, allein wenn wir jetzt diese Kundgebung von letzter Woche anschauen, es wurde ja angemeldet mit 5000 Menschen, das sollte eigentlich eine Kundgebung sein für die Demokratie gegen den Putsch, was aus meiner Sicht sehr legitim ist. Dann hat aber die deutsche Öffentlichkeit einen Wirbel um diese Kundgebung gemacht, dass man die Zahl erst dann 10.000 und dann 20.000 und nach der Polizeischätzung waren jetzt 40.000 und die Veranstalter reden von 60.000. Und dieser Wirbel um diese Kundgebung, die aus meiner Sicht legitim ist, ganz normal ist, wie Herr Steinbach auch vorher gesagt hat, die auch friedlich gelaufen wäre, auch ohne diese Wirbel, das hat man zu einem Politikum gemacht. Und Europa hat das so im Mittelpunkt der ganzen Diskussion gestellt. Da stimme ich Herrn Joldasch zu, dass da auch eine Bashing betrieben
worden
ist.
Meine Frage war, wie sehr befürchten Sie, dass der Konflikt unter den türkischen
Unterschieden... Ich befürchte es nicht, dass es zu einem Konflikt wird, wenn man sich einfach im Rahmen der demokratischen Grundgesetze hier seine Meinung kundtut, was auch die Menschen hier tun. Aber diese ganze Diskussion umherum, dazu trägt
was
natürlich
bringt Sie dann
die
dazu,
Diskussion
was
in
bringt Sie dann dazu, das Wort aggressiv zu benutzen?
Aggressiv ist das, was ich einfach im Alltag erlebe. Ich bin selber Sozialarbeiter. Ich habe die Menschen seit Jahren beraten. Die waren alle zusammen bei mir. Und jetzt, wenn ich mal die Menschen erlebe, wie sie miteinander reden, wie sie übereinander reden, ist die Stimmung einfach aggressiv. Und wenn das einfach verschiedene Gruppen betrifft, dann kann natürlich auch Folgen haben, die ich mir nicht vorstellen möchte. Aber da denke ich, dass die Leute sich dann eher, es ist gerade eine emotionale Situation, dieser Putschversuch ist sehr, sehr frisch, Emotionen sind sehr frisch, es sind Menschen umgekommen. Das muss auf jeden Fall auch in Deutschland, glaube ich, noch mal genauer angeschaut werden, dass ein Putschversuch war, dass Menschen umgekommen sind.
Naja, lassen Sie uns mal bei dem Thema bleiben, das Verhältnis, unsere Frage heute Abend, wie belastet das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken? Und Sie haben das eben gesagt, dass das Verhältnis unter den Türken schon belastet ist, weil es da verschiedene politische Richtungen gibt. Sabine Müller aus Göttingen, guten Abend, Frau Müller.
Guten Abend.
Was meinen Sie denn zu der Frage, wie belastete das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken aufgrund Erdogans Politik?
Also ich habe auch Sorge, dass sich das Verhältnis verschlechtern wird. Ich persönlich merke das auch an mir, dass ich überhaupt gar nicht verstehe, wie die Türken Erdogan so unterstützen können, wenn diese Menschen seit wie viel Generationen in Deutschland leben und von Demokratie reden, müssen sie doch eigentlich auch wissen, dass Demokratie auch immer heißt, die Meinung anderer zu respektieren. Und das ist ja etwas, was überhaupt nicht stattfindet, wenn Leute verfolgt werden, entlassen werden, inhaftiert werden, weil sie eine andere Meinung haben. Oder wenn Politiker eines anderen Landes bedroht werden, weil sie eine andere Meinung haben als Herr Erdogan, dann kann man nicht von Demokratie sprechen. Und das würde ich gerne mal von einem Türken erklärt bekommen.
Das machen wir. Dafür
das ärgert mich wirklich.
Deshalb sitzen wir zusammen, Frau Müller. Herr Joldasch, wie ist das denn mit der Meinungsfreiheit, wenn wir die gleichsetzen, dass sie ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie ist? Würden Sie sagen, dass Demokratie im Moment in der Türkei herrscht, wenn wir das unter dem Schlagwort Meinungsfreiheit sehen?
Nein, sicherlich nicht, aber man muss jetzt die politische Atmosphäre richtig verstehen.
Moment, Sie sagen das so gelassen, sicherlich nicht. Das ist doch aber dann dramatisch, weil alle sagen doch, in der Türkei herrscht Demokratie. Wenn man die Türken auf der Straße sieht, sagen sie, wir kämpfen für die Demokratie. Sie sagen, die Meinungsfreiheit ist nicht gegeben. Was stimmt denn nun?
Also ich sag mal so, man stelle sich vor, hier in Deutschland würde eine sektenähnliche Struktur, die im Staatsapparat sich eingenistet hat, über Jahrzehnte versuchen, mit einem Militärputsch den Staat und den frei gewählten Präsidenten umzustürzen, zu ermorden. Und was vollzogen worden ist, es sind über 260 Menschen umgebracht worden, die auf die Straße gegangen sind. Und ich bin stolz auf diese Menschen, weil sie an der Demokratie festhalten wollten, unabhängig davon, welcher politischen Strömung sie angehören. Wenn Sie die Abende in Zentralanatolien und in Istanbul Ankara angucken, wie viele Menschen da zusammenkommen, immer noch, jeden Abend, hunderttausende Menschen. Sie möchten keine Militärdiktatur, egal wer es initiiert.
Antworten wir mal auf Frau Müller. Wie erklären Sie, Frau Müller, da gibt es einen Staatschef Erdogan, der schränkt die Meinungsfreiheit ein und spricht trotzdem von Demokratie. Wie geht das zusammen?
Also, man kann die Türkei nicht verstehen, indem man an die türkische Riviera fährt und dort alljährlich Urlaub macht. Man muss ins Kernland der Türkei gehen und dort die Menschen ansprechen. Erdogan hat den Menschen Wohlstand gebracht. Es gibt ein Smartphone, das sind banale Dinge. Die Leute haben ein Auto, sie haben eine Wohnung und sie sind ihm dankbar, weil er 18.000 Kilometer Autobahn gebaut hat. Und da sind die Dinge, die hier vielleicht jetzt als Maßstab für die Türkei hochgehalten werden, wie Meinungsfreiheit, zweitrangig geworden, nachdem man gesehen hat, dass im Grunde genommen diejenigen, die noch undemokratischer sind, versucht haben, die Macht an sich zu reißen per Militärputsch. Also die Türkei hat Defizite. Die Demokratie ist nicht nur einfach auch nur eine Wahl eines Präsidenten oder eines Parlaments, sondern sie besteht natürlich, wie wir hier in Deutschland auch sehen, in der Unabhängigkeit der Justiz, von Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und der Freiheit von ethnischen und religiösen Minderheiten.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, und ich gebe den Ball mal an Herrn Sofoglu weiter, heißt das ja, in der Türkei sind materielle Dinge wichtiger, haben die Menschen zufriedengestellt und sie geben dafür gerne ein Stück Demokratie ab?
Also ich kann auch wiedergeben, was Yoldaş gesagt hat, also worauf die Leute jetzt konzentriert sind. Für die Leute ist es wichtig, wenn sie zum Beispiel von hier mit dem Flugzeug in die Türkei fliegen, dass sie auch in ihre Stadt ankommen. Also das sind Flughäfen. Ausbau von Flughäfen ist für die Leute sehr wichtig. Oder die Krankenhäuser, die jetzt wirklich nach europäischem Standard ausgerichtet sind, dass die Leute sagen, es sind sogar besser als die europäischen. Mhm. Die Straßen, die gebaut worden sind. Also ich sag mal, als auch ein bisschen Umweltschützer, hat man das Gefühl, je mehr Beton in der Türkei gebaut worden ist, desto mehr redet man vom Wohlstand. Das ist eine Seite. Aber wenn man natürlich die Türkei mit der Vergangenheit vergleicht, hat sich viel verändert.
Also wir waren bei dem Thema Meinungsfreiheit.
Infrastruktur, da komme ich
hin. Ich mache eine klare Frage, damit es etwas kürzer wird. Genau. Frau Müller hat gefragt, Herr Sofoglu, wie geht das zusammen? Keine Meinungsfreiheit in der Türkei und trotzdem sagen die Türken auf der Straße, wir kämpfen für Demokratie.
Die Menschen kämpfen nicht für Demokratie. Die Menschen kämpfen, haben gegen den Putsch gekämpft. Und für Demokratie zu kämpfen, ist etwas anderes. Man kann nicht einfach auf die Straße gehen und die Todesstrafe verlangen und das wirklich eine Lautstärke, dass wirklich die Menschen bis morgen früh nicht schlafen können. Das geht einfach nicht. Wie gesagt, das habe ich am Anfang verstanden aus emotionalen Gründen, weil die Leute einfach so frisch. Aber wenn man vernünftig ist und wenn man das Ganze auf den deutschen Straßen noch laut schreit, dann hat das einfach mit demokratischen Forderungen nichts zu tun.
Dazu kommen wir gleich. Frau Müller, haben Sie eine Antwort bekommen?
Nicht wirklich. Also ich meine, wenn ich Tausende von Richtern entlasse, kann ich doch nicht von der Freiheit der Justiz sprechen. Mhm. Und ich meine, von der Todesstrafe zu sprechen, das hat doch auch Erdogan und die AKP getan und nicht die Demonstranten. Also ich meine, die haben dann Soldaten gelyncht, okay. Aber ich meine, auch Politiker von Erdogan haben von der Todesstrafe gesprochen.
Ich höre im Hintergrund, murmelt jemand, es gibt sehr viele falsche Informationen.
Es gibt wirklich sehr viele Informationsdefizite in Deutschland.
Wollen Sie sagen, das, was berichtet wird, stimmt nicht?
Also einiges stimmt. Aber Lynch gegen die Soldaten und diese Entlassung von den Richtern und von den... Das stimmt, aber man muss auch wirklich dahinter schauen. Wer sind denn diese Richter?
Gut, das machen wir jetzt nicht. Herr Steinbach.
Ja, ich würde das gerne auch nochmal versuchen. Ich finde das sehr oberflächlich, nur auf die materiellen Errungenschaften zu zielen. Herr Erdogan hat systematisch den Weg zur Macht beschritten. Er hat über viele Jahre ein ganz enges, untrennbares Bündnis mit den Gülen-Leuten aufgebaut. Ja. Die Karriere von Erdogan zwischen 2003 und 2011 ist überhaupt nicht zu erklären. Die politischen Erfolge sind überhaupt nicht zu erklären, ohne die engste Allianz mit den Gülen-Leuten. Dann ist er in einen Machtkampf geraten, ab 2011 oder 2013, Gezi ist schon genannt worden. Und seither stilisiert er sich, und da kommt das Thema Demokratie hinein, sozusagen als ein charismatischer Führer. Er hat das Land vorangebracht. Er hat das Land gerettet. Jetzt hat er es wieder gerettet vor den Putschen. Und das ist die Demokratie, eine Demokratie eines, wenn Sie so wollen, eines Konsenses, eines Zuspruchs auf einen charismatischen Führer.
Ich bin heute etwas streng, weil ich möchte nicht, dass Sie in die Geschichtsbücher abtauchen. Würden Sie denn sagen, Herr Steinbach, dass der Protest gegen einen Putsch ein Zeichen von demokratischem Verständnis des Volkes ist?
Ja, ist es zunächst einmal. Die Türken haben die Nase von Militärherrschaft voll. Das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Insofern ist da eine echte gute Stimmung gewesen. Aber die ist jetzt instrumentalisiert worden. Die ist instrumentalisiert worden aus einem gescheiterten Militärputsch, ist ein relativ erfolgreicher ziviler Putsch geworden, eines nationalen Führers, der sich selbst, und hier wieder Demokratie, der sich selbst sozusagen als die Stimme und den Führer des Volkes versteht. Und wo soll da noch Platz sein für Richter oder für politische Opposition? Er ist ja der Mann, der im Mittelpunkt des ganzen Geschehens steht.
Ich zitiere mal eine Pressemitteilung der türkischen Gemeinde. Sie sind damit einverstanden, Herr Sofulu, nehme ich an, denn Sie schreiben hier, der abgewendete Putsch des türkischen Militärs darf keine Einladung dafür sein, gegen sämtliche unbequeme Oppositionelle vorzugehen. Das schreiben Sie, ist aber nicht genau das, was in der Türkei gerade passiert?
Doch, das ist gerade das, was auch passiert.
Und warum?
Wenn ich sehe, also ich habe heute auch mit jemandem geredet und gesagt, wenn du jetzt mit den Putschisten nicht abrechnen willst, dann schaffst du dir viele Nebenschauplätze, dass die Leute irgendwann mal gar nicht mehr merken, warum es geht. Also die Türkei hätte mit den Putschisten auch abrechnen sollen. 1980, da wurde
Wir bleiben in der Gegenwart heute Abend.
Das ist der Fehler der türkischen, sage ich mal, Putsch-Geschichte. Mhm. Man rechnet mit den Putschisten nicht ab, sondern man schafft Schauplätze, wie Herr Steinbach auch gesagt hat, um eigene Machtmonopol zu erweitern. Das ist auch gerade das, was in der Türkei passiert.
Gut,
dass auch sogar Menschen vom Fußballverband suspendiert werden, weil sie wohl Putschisten sind. Das kann natürlich nicht angehen.
Und wo ist der Protest in Deutschland von türkischer Seite?
Meinst du dagegen?
Ja, wenn Sie das beklagen.
Wenn
Sie das beklagen, dass da etwas passiert, was nicht rechtens ist, zum Beispiel Ihr Beispiel mit dem Fußball, wo ist der Protest?
Eine türkische Gemeinde in Deutschland hat sich bisher noch nie zu Straßenprotesten bereit erklärt, wenn es um die Themen in der Türkei geht.
Sie könnten doch aber auch laut aufschreien, wir fordern Meinungsfreiheit, wir fordern Versammlungsfreiheit, wir wollen nicht, dass Unschuldige in die Gefängnisse wandern.
Nee, wir haben natürlich andere Möglichkeiten, dass wir uns jetzt hier bei Ihnen unterhalten und unsere Forderungen sagen, in den Zeitungen fordern. Also ich denke nicht, dass die deutschen Straßen richtige Plätze sind, um jetzt in der politische Debatten der Türkei zu führen.
In Köln ist es passiert.
Es mag sein, wir haben nicht aufgerufen zu dieser Kundgebung, wir haben jetzt auch nicht dagegen gestellt. Es gibt in Deutschland viele Demonstrationen, aber ich kann jetzt nur für meinen Verband reden, dass wir uns jetzt, wenn es um türkeipolitische Themen geht, uns erst äußern, wenn es wirklich Auswirkungen auf Menschenrechte hat und wenn es Auswirkungen auf das Leben hier in Deutschland hat. Aber wir gehen nicht deswegen auf die Straße.
Christine Gerlach aus Hamburg. Guten Abend, Frau Gerlach.
Hallo, guten Abend. Ja, ich verfolge das Ganze mit großem Interesse. Und ich hatte angerufen, das ist jetzt schon ein bisschen her, weil ich selber auch in meiner Nachbarschaft den Eindruck habe, dass der Wind sich gedreht hat. Ich arbeite in Altona, habe so 30-40% Nachbarn, die türkischstämmig sind, Türken, Kurden, alles bunt gemischt. Und man merkt, selbst oberflächlich, dass es eine Spannung gibt zwischen den einzelnen Leuten. Und mich würde mal interessieren, für wie wahrscheinlich die Studiogäste es halten, dass es hier auch in Deutschland wirklich zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gruppen wird von Türken.
Mhm. Erklären Sie uns erst noch, Frau Gerlach, wie Sie die Spannung spüren und wahrnehmen. Das würde mich noch interessieren.
Ganz merkwürdig. Man sieht das an den Blicken.
Mhm.
Wer wen grüßt.
Mhm.
Ich weiß nicht so furchtbar viel über Türken und über die Türkei, weil ich kein Türkisch spreche. Aber ich weiß, dass das Konzept von Respekt und Ehre unheimlich wichtig ist.
Ja.
Und während früher sich auch Menschen, die sich sehr unterschiedlich anziehen und zurechtmachen, sich freundlich gegrüßt haben, ist das nicht mehr der Fall. Und ich merke auch in mir, früher hätte ich vielleicht auch noch mal einen lockeren Witz gemacht. Ich halte mich da sehr zurück.
Ich zitiere noch mal einen Eintrag bei Facebook, der uns erreicht hat, von Marina Oberem. Ich nehme an, dass sie Türkin ist und sie schreibt, im eigenen Land trauen sich seine Gegner, Erdogans Gegner, nicht mehr den Mund aufzumachen. Und hier bei uns sind ganze Familien zerstritten. Herr Joldasch, ist da auch ein Riss, der bis in die türkischen Familien reicht? Und was Frau Gerlach feststellt, dass es da Spannungen gibt?
ist es sicherlich so, dass der aktuelle Putschversuch auch Familien polarisiert hat und auch getrennt hat. In meiner Situation sieht es zum Beispiel so aus, dass zwei Nichten von mir in der Gülen-Bewegung in den Internaten untergekommen sind. Wir haben uns unterhalten. Aber erfreulicherweise ist es so, dass diese jungen Damen, meine Nichten, einen differenzierten Blick haben, genauso wie ich auch. Also ich tendiere dazu zu sagen, man muss bei den Gülen-Leuten auch zwei Richtungen benennen. Das eine ist das Fußvolk, das diese Bewegung mit gutem Willen unterstützt hat, harmlose Menschen, Mitläufer eher. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sozusagen intransparent auf der Führungsschicht dieser Bewegung versucht haben, die Macht an sich zu reißen, indem sie Staatsapparat, Militär, Polizei und so weiter unterwandert haben. Aber unsere familiäre Bande...
Ja, zurück in die Familien. Was spielt sich da ab?
Die ist stärker als jede politische Diskussion. Insofern haben wir sozusagen einen Konsens erzielt, dass wir unsere Meinung gegenseitig respektieren und dass es im Grunde genommen, substanziell, geht es bei dieser Sache, wenn wir nüchtern das betrachten, um einen Machtkampf zwischen zwei islamischen Bewegungen. Das eine ist die von Erdogan.
Ich bin heute streng, wir bleiben mal in den Familien.
Und Gülen.
Ja, das ist noch nicht ausgemacht, ob Gülen tatsächlich der Putschist ist. Das ist noch nicht klar nachrichtlich. Herr Sofulu, wie erleben Sie das, was Frau, die Hörerin, gesagt hat? Gibt es da einen Riss in den Familien unter der türkischen Community?
Es gibt große Riss. Ich habe vorher auch ein Beispiel von Beratung gesagt. Ich bin jetzt gerade dabei, bei einer Familie zu vermitteln, jetzt wieder als Sozialberater, die diesen Streit, was jetzt aus der Türkei kommt, jetzt zum Familienstreit gemacht haben. Dass es bei denen jetzt geht, wie gehen sie mit der Situation weiter? Und auch, wie gesagt, habe ich vorher auch gesagt, innerhalb der Freundschaften, die Freunde, die bis vor kurzem Freunde waren, haben die Freundschaften aufgekündigt und die einige haben jetzt sogar Angst, dass sie irgendwie gepetzt werden als Angehörige von einer Organisation, von Gülen-Bewegung. Also gerade erleben wir diese Situation, die mir eigentlich schon große Sorge macht.
Herr Steinbach, wenn wir das mal nehmen, inwieweit sorgt dieses Klima dafür, dass Integration immer schwieriger wird?
Ja, Integration war ja nie leicht und wir haben ja auch Fortschritte gemacht, auch im Bereich der Religion, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Die religiösen Kurse, die theologischen Fakultäten an den Universitäten, sie sind ja darauf gerichtet, hier auch die islamische Dimension sozusagen zu bedienen. Und in der ganzen Diskussion in den letzten Tagen wurde das Wort DITIB immer wieder gefallen. Inwieweit eine Religionsgemeinschaft, die hier bei uns sehr mächtig ist, tatsächlich wenig zur Integration und viel zur Desintegration beiträgt. Also, wir haben doch durchaus Fortschritte gemacht, aber
meine Frage war, inwieweit die Stimmung, inwieweit das politische Klima im Moment...
Ich verstehe, was Sie meinen und was mich bedenklich gemacht hat an den Demonstrationen in Köln. Noch einmal, ich glaube, dass die türkischen Landsleute berechtigt sind, diese Forderungen auf die Straße zu tragen. Aber was mich nachdenklich gemacht hat, was mich geradezu schockiert hat, ist, dass sie aus den Reihen der Demonstranten die Forderung nach der Todesstrafe erhoben worden ist. Menschen, die bei uns bisher integriert waren, die unsere Wertvorstellungen kennen, steigen aus und fordern die Einführung der Todesstrafe. Das heißt ja klipp und klar, wenn das passiert, dann ist auch diese ganze Europadimension der Türkei verschüttet. Das heißt im Grunde, diejenigen, die Todesstrafe gefordert haben in Köln, votieren für ein Aussteigen der Türkei aus dem Integrationsprozess, dem Modernisierungsprozess und dem Europäisierungsprozess. Und das halte ich für, mit Blick auf die Zukunft und die Integration, sehr gefährlich.
Herr Joldasch, in den Grundsätzen der Schura, Ihrer Organisation, steht: Gott verpflichtet uns zur Erhaltung des Lebens und verbietet uns das Töten. Stichwort Todesstrafe. Wie kann es dann sein, dass Türken skandieren, sie fordern die Todesstrafe?
Also zunächst einmal wird auch in der Türkei nicht so heiß gegessen, wie dort gekocht wird.
Was meinen Sie damit, wenn Massen skandieren, die wollen die Todesstrafe? Was ist heiß und was ist gekocht?
Also Sie müssen sich vorstellen, da gehen sektenähnliche Gruppen im Staatsapparat auf die eigene Bevölkerung und überrollen sie mit Panzern. Bilder, die wir hier nicht sehen. Und dann ist die Wut der Menschen natürlich sehr groß. Aber Gesetzt den Fall, die Todesstrafe würde, was ich nicht für realistisch halte, in der Türkei wieder eingeführt werden, dann wirkt sie nicht mehr für diejenigen, weil zum jetzigen Zeitpunkt, wo dieser Putschversuch gegolten hat, gelten andere Gesetze.
Sind Sie dafür oder dagegen?
Ich bin dagegen, weil ich kann nicht in Deutschland andere Maßstäbe für mich beanspruchen, in der Türkei andere. Also das widerstrebt meiner Überzeugung als gläubiger Muslim.
Aber wie kann es dann sein, dass Türken in Deutschland die Todesstrafe in ihrem Heimatland fordern?
Wissen Sie, diese Messlatte legen Sie zum Beispiel im Freihandelsabkommen mit den USA nicht an. Dort ist die Todesstrafe gang und gäbe. Mit Saudi-Arabien, das die Todesstrafe täglich praktiziert, machen Sie Handel, verkaufen 200 Leopard-Panzer.
Sie machen das rhetorisch sehr geschickt.
Nein, also Sie müssen mich ausreden lassen. Bitte auch mit China, das die Menschenrechte übertritt, machen Sie regen Handel. Nur im Falle der Türkei ist das jetzt plötzlich ein Thema, was uns täglich vorgesetzt
wird. Aber die Türkei ist immer noch EU-Beitrittskandidat und deshalb...
Ich glaube, die Türken wollen gar nicht mehr in die EU, weil die EU-Mitglieder die EU verlassen.
Aber noch.
Der kranke Mann am Bosporus ist wieder genesen. Das ist das Problem, womit die Europäer ein Problem haben. Sie können damit mit diesem Selbstbewusstsein der Türken nicht mehr so gut umgehen, wie sie es vorher getan haben, als die Türkei als Bittsteller vor den Toren Europas stand.
Herr Joldisch, ich merke, das erregt Sie sehr. Klare, nüchterne Frage. Was sagen Sie einem Deutschen, der erlebt, dass Türken in Deutschland die Todesstrafe fordern? Was sagen Sie dem, der das erlebt?
Also, ich sage... beruhigt euch, die Situation wird sich wieder normalisieren, die Gemüter werden sich legen und dann wird Rationalität wieder und Staatsräson einkehren und die Leute werden wieder sich ihrer Verantwortung bewusst werden und das ist auch das...
Das heißt, Sie sagen, Erdogan wird wieder zahmer?
Er wird, wenn man jetzt guckt, seine außenpolitischen aktuellen Annäherungsversuche mit Russland, sein Zugang zu der Opposition, dass jetzt auch MHP und JHP mit ihm an einen Tisch sich gesetzt haben und über die Zukunft des Landes miteinander reden, was vor einem halben Jahr nicht denkbar war. Es sind positive Symbole.
Also das ist wirklich... scheinheilige Dinge. Mit JHP und MHP setzen sie. Die Parteien haben sich gegen den Putsch gestellt. Die haben sich zusammengesetzt, was ganz toll war. Aber die Entscheidungen werden dennoch ganz allein getroffen. Das muss man auch sehen. Und da haben sich auch diese beiden Parteien geäußert, dass jetzt diese ganze Reformen im Zusammenhang mit Ausnahmezustand ohne diese Beteiligung der Parteien durchgeführt worden sind. Also,
Herr Sofolo,
man soll auch wirklich keine falschen Bilder malen.
Ich würde gerne wieder zurück nach Deutschland kommen. Ja. In Deutschland leben 2,9 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln.
Ja.
Und bei den Parlamentswahlen 2015 haben knapp 60% AKP, sprich Erdogan, gewählt. So viel hat er prozentual noch nicht mal im eigenen Land. Erstmal die Frage an Herrn Steinbach, worauf führen Sie das zurück?
Ich führe das darauf zurück, was Herr Joldasch gerade hat erkennen lassen. Einen tief sitzenden... wie soll man sagen, ein Trauma, dass man nicht anerkannt wird, dass man immer noch für einen Abkömmling des kranken Mannes am Bosporus gehalten wird. Und damit hat Herr Erdogan in der Tat gepunktet, damit hat er aufgeräumt. Er sagt den Türken, ihr seid wieder jemand, ihr wart groß, ihr wart das Osmanische Reich, ihr seid muslimisch. Ein Muslim ist der erste Entdecker von Amerika gewesen. Und all das ergibt ihnen ihren Stolz zurück. Und die Menschen bei uns hier, viele Türken, auch solche, die integriert sind, wie Herr Joldasch zum Beispiel, aber irgendwo leiden sie darin, dass sie möglicherweise nicht anerkannt sind, dass sie immer noch als kranker Mann am Bosporus behandelt werden. Und dieses Trauma, das die ganze Geschichte der türkischen Republik durchzieht, das scheint Herr Erdogan ihnen genommen zu haben. Und das ist, glaube ich, die tiefste Erklärung dafür, dass diese Menschen bei all dem, was sich Herr Erdogan hat zu Schulden kommen lassen, an Verletzungen der Demokratie, dass sie noch immer hinter ihm stehen.
Babek Neseri aus Hamburg. Guten Abend, Herr Neseri.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, eigentlich die letzte Zeit, was meistens mich wirklich schmerzt, die einfach Nachrichten, ich bin liebe Zuhörer von NDR Info bin und oft da die Nachrichten höre. Ich bin ein Ex-Iraner und gern lebe ich in Deutschland seit 25 Jahren. Und kann ich dem Nahost ein bisschen auch, weil ich bin politisch aktiver früher, aber seit 15, 20 Jahren nicht mehr. Aber... eigentlich, ich bin liebe ich Türkei sehr, weil ich oft da meine Urlaub und meine Zeit auch verbringe. Aber eigentlich meistens denke ich, die deutsche Medien ein bisschen die Türkei nicht so realistisch schätzen und einfach von Realität ein bisschen entfernt sind.
Woher wollen Sie das wissen?
weil ich bin im Nahost, im Iran, wie gesagt, diese Konflikte, da kenne ich. Mhm. Und die eine Kultur, da kenne ich. Mhm. Und die besser kann ich schätzen.
Okay.
Eigentlich jeder weiß, ohne Sicherheit, da gibt keine Demokratie, da gibt keine Wohlstand. Und wenn ein Land mit Syrien, mit Irak, mit Iran, mit Armenien, mit Russland einfach Grenze hat, also überlegen Sie mal einen Moment, wenn hier in Frankreich Syrien wäre, Niederlande Irak wäre, dann muss ich sich fragen, ob wirklich diese Standard, was viele Menschen hier setzen, sagen wir mal, machbar.
Herr Neseri, was wollen Sie uns auf einen Satz gebracht mitteilen?
Ja, ich wollte das zu bringen, eigentlich, was hier diskutiert wird, ein bisschen von Realität entfernt.
Gut, dann gehen wir zur Realität zurück. Es gibt eine Realität, Herr Neseri, das ist die Realität, dass es in diesem Land 2,9 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln gibt. Und die Frage ist ja, und das ist die Frage an die Runde oder an Herrn Joldasch, was wird sich bei diesen 2,9 Millionen Menschen verändern, wenn Erdogans Politik so weitergeht, hier im Land?
Also ich hoffe, dass sich diese Polarisierung, die im Moment spürbar ist, nicht weiter fortsetzt. Ich appelliere auch an diejenigen, die nicht meiner Meinung sind in der türkischen Community, an ihr Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein, dass wir Konflikte aus der Türkei und auch insgesamt als Muslime aus unseren Herkunftsländern hier nicht austragen sollten und dürfen, weil es uns nichts bringt, erstens, und zweitens unsere Bemühungen um Anerkennung und Integration um Jahrzehnte zurückgeworfen werden würden.
Wenn es diese Austragungen doch gibt, wie wird das das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken verändern?
Das ist natürlich so, dass das von der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht gutiert werden würde, dass diese Konflikte hier ausgetragen werden. Deshalb sollten wir uns bemühen, eine demokratische Streitkultur, wie wir es hierzulande auch spüren und haben, nämlich in solchen Sendungen, über soziale Medien, im Zuge von Kundgebungen und Demonstrationen für oder wieder gegen etwas zu demonstrieren, ohne sich dabei die Köpfe einzuschlagen. Demonstrationsrecht ist ein hohes Recht hierzulande, von dem auch wir Türken profitieren. Und wir sollten das nicht missbrauchen für irgendwelche Exzesse, emotionale Entladungen für Geschehnisse, die aus unseren Herkunftsländern rühren. Deshalb,
Sie sprechen das an. Wäre das, was wir heute Abend hier tun, in Ankara möglich?
Es ist sicherlich möglich. Es gibt nach wie vor eine Oppositionszeitung oder mehrere Medienanstalten. Es gibt eine Diskussionskultur. Auch Oppositionelle können in der Türkei ihre Meinung zur Sprache bringen. Es gibt mehr Satirezeitungen, die Erdogan sozusagen auf die Schippe nehmen als hierzulande.
Herr Joldasch, wenn Sie das sagen, woher rühren dann Nachrichten, dass Sender, Verlage geschlossen werden, Chefredakteure eventuell verhaftet werden? Was ist das?
Also wenn Medienanstalten sozusagen im Verdacht stehen, Putschisten unterstützt zu haben, würde man hierzulande auch nicht anders verfahren. Man hat hier auch Menschen, Lehrer, Beamte auf die Straße gesetzt, die in den 70er Jahren die RAF unterstützt haben.
Herr Sofuglu, Sie wollten dazwischen?
Ja, also jetzt diese Schönmalerei, dass alles in der Türkei erlaubt ist und dass medienfrei ist und so weiter. Ja, es gibt eine alternative Zeitung, eine Oppositionszeitung, deren Chefredakteur jetzt nicht in der Türkei kann und im Ausland ist, weil einfach gegen ihn ein Verfahren läuft. Also ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen ehrlich mit unserem Land umgehen, mit unserem Herkunftsland umgehen. Und da passieren Dinge, die nicht normal sind, die nicht demokratisch sind. Und das war nicht nur jetzt im Zusammenhang mit dem Putsch so, sondern das war auch in der Vergangenheit so. Also Demonstrationsrecht, wenn ich mal an diese Gezi denke, wie die Menschen so auf den Straßen verprügelt worden sind. Die Demonstration der Arbeiter, die Demonstration der Jugend, der Studenten, weil sie einfach irgendwelche Forderungen hatten, wurden wirklich massiv unter Druck gesetzt. Man sollte die Dinge auch reden. Man schadet nicht der Türkei, wenn man die Dinge einfach anspricht, sondern man hilft der Türkei.
Sie sind ja auch SPD-Mitglied. Haben Sie das Gefühl, dass der Ruf der Türken allgemein Schaden nimmt durch das, was in den letzten Wochen passiert? Ich frage Sie als SPD-Mitglied.
Lassen wir SPD-Mitglied auf die Seite, aber ich bekomme ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Zum Beispiel, ich habe heute mit einer Frau geredet, die in einem Supermarkt arbeitet, als Kassiererin mit Kopftuch. Die hat gesagt, seit einige Zeit haben die Menschen mehr Interesse an mir. Die wollen mehr wissen von mir. Die wollen einfach, die zeigen sich viel höflicher mir gegenüber. Die wollen mich verstehen. Also das ist zum Beispiel eine Meldung. Auf der anderen Seite, was auch wir jetzt gerade am Telefon gehört haben, das ist eine gewisse Skepsis gegenüber. Es sind beide, Eigenschaften, die jetzt gerade sich zeigen. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir es vermitteln, dass wir zwischen den Menschen vermitteln. Also Deutschland braucht mehr Information über die Türkei, über die Türken. Deswegen wäre es gut, wenn auch die Türken und Türken sich ein bisschen verantwortlicher fühlen, ihre Nachbarn oder Arbeitskollegen mal ein bisschen zu informieren, dass sie sich bereit erklären, die Fragen auch zu beantworten, so, von denen, ohne Schwarz-Weiß-Malerei.
Jetzt aber sind wir schon in der Appellrunde, da wollte ich noch gar nicht hin, denn Friedrich Bücking aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend, Herr Bücking.
Ja, guten Abend, Herr Burmann.
Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10:05.
Ja, ich will mich ganz, ganz kurz fassen. Ich habe da vorhin gehört, da hatte eine junge Dame angerufen aus Altona, die sagte, dass sie Veränderungen bemerkt hat im Verhalten der Menschen. Ich lebe nun hier in Wilhelmsburg, da haben wir 2/3 Menschen ausländischer Herkunft und der überwiegende Teil sind Türken und ich merke hier überhaupt gar keinen Unterschied. Wir leben hier so friedlich zusammen wie immer. Ich kenne ein paar junge Türken, die schon seit Jahren mir erzählen, was für ein schlechter Mensch Erdogan ist und was für diktatorische Absichten er hat und versucht immer die Wogen ein bisschen zu glätten, wenn es hochhergeht, weil ich kann dazu auch nicht viel sagen, denn ich kann mich nur verlassen auf das, was ich höre. Ich kenne die Türkei nicht, ich kenne andere Länder sehr gut, da kann ich mehr zu sagen. Das hat hier heute aber keinen Platz. Ich kann nur sagen, hier bei uns in Wilhelmsburg, ich merke absolut keinen Unterschied. Es sind überwiegend Türken, mit denen ich hier in meiner Nachbarschaft interagiere. Was da zurzeit passiert, ist im Moment gar kein Thema.
Gut.
Man spricht darüber, wer gestorben ist, wer geboren wurde, wer krank ist, über Lebensmittelpreise. Es hat sich nichts verändert gegenüber vor dem Putsch.
Herr Bücking, vielen Dank für diesen
gute Verhältnis.
Vielen Dank für diesen Situationsbericht aus Hamburg-Wilhelmsburg. Ich will in der Schlussrunde versuchen, eine Klammer zu finden zwischen den aktuellen Nachrichten und dem, wo das eventuell alles hinführt. Wir hören in den Nachrichten, da gibt es die Frage nach der Visafreiheit und da gibt es die Frage, die EU sagt, ihr müsst vorher Bedingungen erfüllen. Mit ihr sind die Türken, die türkische Regierung, Herr Mein. Herr Jolders, wie geht das Ihrer Meinung nach aus? Wer ist da stärker?
Also ich denke, man sollte die Türkei als Partner sehen in dieser dramatischen Situation.
Heißt das, die Türkei als Partner wird auch dieses von der EU, die Punkte, die noch fehlen, um eine Visafreiheit zu erzielen, erfüllen?
Sie sollte sie erfüllen. Sie sollte die Maßstäbe für eine Demokratisierung nach europäischen Standards vorantreiben.
Ist Erdogan da der richtige Mann?
Also wäre es unter dem Militärputsch besser gelungen?
Meine Frage war, ob Erdogan der richtige Mann ist.
Ich glaube, man müsste ihn daran erinnern, dass man seine ersten 10 Jahre wohlwollend zur Kenntnis genommen hat und dass man ihn dort haben sollte, wie er angefangen hat, Todesstrafe abgeschafft hat und einen Friedensprozess mit den Kurden begonnen hat. All das sind Dinge, die man ihm bisher nicht gewürdigt hat.
Herr Sofulu, wie glauben Sie, wie geht das aus, die Visa-Debatte?
Wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren noch darüber reden, weil das eine Diskussion ist, die seit 20 Jahren läuft. Da sind ganz unterschiedliche Auffassungen von Europa und von der Türkei und man droht sich gegenseitig, sodass eigentlich darunter die Menschen leiden, die gern einfach mal nach Deutschland kommen würden, zu den Hochzeiten von ihren Familien und so weiter. Also unter dieser politischen Diskussion, das Machtkampf, leiden eigentlich die Menschen.
Sie sind ja SPD-Mitglied. Aber teilen Sie Gabriels Äußerung, dass das Erpressung ist?
Ich bin heute nicht als SPD-Mitglied da. Ich teile sehr vieles von Gabriel und vieles teile ich nicht.
Wie ist das mit der Erpressung? Teilen Sie das?
Von Gabriel, ich denke, man erpresst sich gegenseitig. Deswegen habe ich auch versucht, das zu sagen. Man soll mit offenen Karten spielen. So wie Herr Jolders sagt, stimme ich einfach zu, dass man die Türkei...
Das müssen Sie mir noch kurz erklären. Inwieweit erpresst die EU die Türkei?
wenn man mit dem Satz anfängt, wenn du das nicht machst, dann bekommst du das nicht, dann ist das eine Erpressung, ob das die EU sagt oder die Türkei sagt.
Das lassen wir mal so stehen, da können einige drüber nachdenken und die Nachrichtenlage wird dafür sorgen, die Gedanken weiter voranzutreiben. Vielen Dank, meine Herren, für diese sehr, ja, wie soll ich sagen, muntere Runde und vielen Dank all denen, die angerufen haben. Wir sprachen heute über die Frage, wie belastet ist das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken? Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir Helden nur für einen Tag. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Als Themenabend, das heißt, wir beginnen um 20.30 Uhr und Sie können uns anrufen und ab 21.05 Uhr mitreden. Wie groß ist der Erfolgsdruck bei Olympia? Morgen unser Themenabend beginnt bereits um 20.30 Uhr, nur damit Sie das wissen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.